So, nach kleinen technischen Problemen, jetzt kann es aber losgehen. Herzlich willkommen zum Nachmittagstrack. Heute hier bei uns zu Gast Tobias Weiß von der Uni Magdeburg. Der möchte uns ein bisschen was über Open Desk erzählen und dann würde ich einfach dir direkt das Wort übergeben. Viel Spaß. Super,
vielen Dank. Ja, herzlich willkommen hier bei den Linux-Tagen. Ich bin der Tobias, bin DevOps-Engineer in Marburg, nahe Gießen, wo ich davor studiert habe. Und ich bin in Marburg an der Uni in der Abteilung Zentrale Systeme und wir stellen das Backbone für die Bildung, für die Lehre zur Verfügung. Und in diesem Talk möchte ich darüber sprechen, ob OpenDesk für uns eine komfortable und souveräne Lösung ist im Uni-Kontext, um unseren digitalen souveränen Arbeitsplatz für Mitarbeitende und auch Studierende darauf auszurichten oder darauf umzustellen oder damit zu konzipieren. Zunächst eine Frage am Start, bisschen Warm-up. Wer nutzt heute Dienste wie MS365, Google Workspaces, Nextcloud? Sind da ein paar dabei, die diese Dienste nutzen? Ja, das sind, wow, fast alle sogar. Es ist also ein relevantes Thema, wie wir mit Cloud-Diensten oder diesem digitalen souveränen Arbeitsplatz umzugehen haben. Und ja, was ist die Realität an den Hochschulen? Cloud-Speicher, viele nutzen Google Drive, Dropbox, Collabo. Ich lese jetzt die ganzen Markenbegriffe nicht vor. Das Problem ist, wir sourcen Daten out und die Lizenzen, die sind relativ problematisch von den Kosten. Momentan ist es vielleicht noch so, dass Microsoft 365 relativ günstig für Hochschulen angeboten wird. Aber es ist davon auszugehen, dass dann auch dort nach einer Migration die Stellschraube angesetzt wird, siehe Broadcom, und dann gehen die Preise nach oben. Das ist das bekannte Muster, das US-Firmen momentan anwenden. Wir haben also gegebenenfalls Vendor-Logins und dagegen müssen wir uns schützen. Und deshalb bin ich heute hier und wir diskutieren nicht Tools, sondern wir diskutieren Souveränität. Und ja, der Status ist halt heute vielerorts, dass der Datenwohnort in den USA ist, dass die Lizenzen proprietär sind, dass die Updates von den Vendors bestimmt werden. Und gegebenenfalls noch weitere Probleme eben auf uns zukommen. Das Ziel ist, dass wir unsere Daten in Europa beherbergen, dass wir Software verwenden, wo wir uns den Quellcode anschauen können, dass wir die Updates selbst im Hochschulkontext, im Campus Teams kontrollieren können und einspielen können. Und ja, dass wir gewisse Funktionserweiterungen auch selber machen können und kalkulieren können, was unser Budget ist und nicht auf willkürliche Preiserhöhungen der Hersteller warten müssen, die fast sicher sind. Also die Vision ist, souverän zu werden, anstatt irgendwelche Abhängigkeiten zu haben. Und da gibt es drei Gründe dafür. Einmal haben wir Datenschutz und Compliance. Wir sind aufgefordert, eine DSGVO-konforme Datenhaltung vorzunehmen. Da haben wir in Hessen zum Beispiel, Marburg liegt in Hessen, unseren obersten Datenschützer, der eine Verprobung oder eine Evaluation eben von 365 bezüglich des Datenschutzes vorgenommen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass MS365 schon datenschutzkonform eingesetzt werden kann, aber dass eben schon absehbar ist, dass entsprechende Nachfolgekosten auf das Land Hessen zukommt und dass auf jeden Fall auch eine Exit-Strategie mitgedacht werden muss, um zu verhindern, nachher insbesondere in unserem Fall von Microsoft abhängig zu sein. Und ja, also mein Gedanke ist eben, ich möchte die Studierenden nicht auf eine spezielle Software schulen, wie das ja früher Microsoft und SAP, das waren so die beiden Dinge. Nein, die Studierenden, die Lernenden sollen eine Auswahl haben, welchen Stack sie sich aneignen möchten. Das ist so meine Idee. Also die Freiheit der Lehre im universitären Kontext auch schon an der Software festmachen und ganz unten an der Basis ansetzen. Und naja, wir brauchen in der Universität brauchen wir einen gewissen Software-Stack. Und ich habe die Idee, dass wir den in dieses OpenDesk, was uns Zendis zur Verfügung stellt, integrieren und das entsprechend erweitern. Aber dazu dann später mehr. Ja, Kostenstabilität, klar, habe ich schon gesagt. Das ist eine große Frage, aber nicht nur bei den US-Firmen. Da möchte ich auch nachher drauf zu sprechen kommen, wie das bei OpenDesk momentan ist. Aber zunächst nochmal digitale Souveränität. Was ist das überhaupt? Und wir haben uns das an der Uni Marburg überlegt und hatten da so ein Event, das hieß Co-Create. Und da haben wir uns dann als Rechenzentrum Gedanken gemacht, wie können wir so in dieser ganzen Open Science Bewegung mitschwimmen und wie können wir diese Tools für Open Science bereitstellen, damit Open Science überhaupt möglich ist, weil Open Science funktioniert halt auch eigentlich nur, wenn wir Open Infrastructure haben oder da in gewisser Weise gut aufgestellt sind. Also brauchen wir Infrastruktur, die einigermaßen souverän ist. Wir brauchen eine Datenhaltung, die souverän ist. Wir brauchen Software, in die wir reingucken können. Und wir brauchen eine Betriebssouveränität, dass wir entscheiden, wie sieht es bezüglich Updates und Wartung aus. Das sind die Säulen, wo wir uns überlegen müssen, wie autark wollen wir wirklich sein, wie viel Autarkie können wir uns leisten. Auch da stecken gewisse Risiken, wenn Core-Entwickler dann alles auf einer Person gefußt ist und die Person dann zufällig nicht mehr verfügbar ist aus irgendwelchen Gründen. Das ist auch nicht wünschenswert, sondern ist meiner Meinung nach digitale Souveränität, das ist ein Spektrum zwischen totaler Abhängigkeit auf der anderen Seite von den großen Cloud-Vendern und der Autarkie, die Ein-Mann-Show auf der anderen Seite. Und für uns gilt es als Uni zumindest, uns irgendwo in diesem Mittelbereich hoffentlich, es sind ja auch noch mehrere Dimensionen, uns zu überlegen, wo wir uns zu positionieren haben. Das ist so das Spannungsfeld der digitalen Souveränität, so möchte ich das mal nennen. Und ja, in diesem Spannungsfeld der digitalen Souveränität kommen wir zu OpenDesk und zunächst mal die Frage, was ist OpenDesk überhaupt? OpenDesk, das ist eine Open-Source-Alternative zu Microsoft 365 oder Google Workspace, eben diese zwei Platzhirsche. Es gibt noch weitere, Ionos hat jetzt was und auch Nextcloud macht was Kommerzielles, wo sie das dann alles vereinen. Und das ist eben das, was vom BMI gefordert wurde und auch also von der deutschen Politik ins Leben gerufen wurde. Die haben das dann eine GmbH gegründet, das Zentrum für digitale Souveränität. Die sitzen in Bochum im alten Opelwerk und da haben sie dann angefangen, das, was wir an Scherben, Open-Source-Scherben haben, irgendwie zusammenzukleben. Und das ist dann BSI zertifiziert worden und Cloud Native und da haben sich Leute von der Bitkom und so weiter Gedanken gemacht, wie das, gibt es dann einen Digitalisierungsbeirat, der sich das konzeptionell überlegt hat und dann wurde das durchgeführt, dass wir modulare Komponenten haben für die deutsche Verwaltung. Das war also zum Beispiel in Schleswig-Holstein dann die Verwaltung mit diesem Tool ausstatten können und die dann nicht weiterhin Microsoft-Lizenzen in Millionen, Milliarden, ich weiß nicht welcher Höhe, zahlen müssen. Und es gibt zwei Varianten eben, wir können es entweder selbst betreiben oder Zendis hat sich dann eben auch mit den großen Rechenzentrumsbetreibern hier in Deutschland dann zusammengetan und bieten das jetzt auch als SaaS-Lösung an. Aber im Linux- und Open-Source-Bereich ist es für uns eben vor allem interessant, dass es noch die Möglichkeit gibt, es selbst machen zu können und selbst reingucken zu können und noch ein bisschen Bastler-Mentalität an den Tag legen zu können. OpenDesk hat mehrere Komponenten. Ich stelle sie hier vor. Also für Chat haben wir Element Synapse, also Matrix, das integriert ist. Für Dateien ist momentan eine Nextcloud integriert. Ich bin nebenbei oder hauptamtlich der Nextcloud, Next Hessenbox nennt sich das, bei uns Beauftragte an der Uni Marburg. Also ich kann diese ganzen Probleme, die mein Vorredner vorgestellt hat, alle auch mitfühlen und so weit bestätigen. die man mit Cloud, also nicht Nextcloud läuft schon grundsätzlich gut, ich möchte jetzt nicht Nextcloud schlecht reden, aber die Probleme, die man eben hat, wenn man mit Cloud-Diensten handhabt oder interagiert, insbesondere diese rechtlichen Geschichten eben mit Urheberrecht und andere organisationelle Dinge, die bei Cloud vorsichtig mitgedacht werden müssen, um keine Probleme zu kriegen. Wiki gibt's, XWiki ist im OpenDesk mit integriert. Für Projekte haben sie sich entschieden, das Open Project mit einzubauen. Und so sehen wir eine ganze Suite. Für E-Mail, das ist deswegen, ja, E-Mail ist ein zentrales Element weiterhin. Deswegen ist es vielleicht hervorzuheben. Da haben wir einen Open Exchange, der mit drin ist. Er ist allerdings auch ein relativ starker Preistreiber in der OpenDesk, in dem Ökosystem, ja, Collabora wird gesetzt. Da haben wir von unseren Vorrednern gehört, dass das das zu bevorzugende Produkt ist über OnlyOffice, da bei OnlyOffice nicht ganz klar ist, wie die Entwickler, wer die Entwickler sind und ob das nicht politische Probleme in sich birgt, wenn OnlyOffice eingesetzt wird. Ja, und für Videokonferenzen ist Jitsi mit integriert. Und ich zeige das jetzt vielleicht auch einfach mal noch live und schalte mal um, beziehungsweise da muss ich rausgehen. Wir haben also hier ein Portal und das ist jetzt der Keycloak oder das Univention-Portal, das Nubus. Und hier haben wir dann eben die einzelnen Komponenten und hier, das sind einige Standardkomponenten. Ich bin jetzt zum Beispiel noch in meiner Edu-Variante, komme ich später drauf, noch einen Schritt weiter gegangen und habe unispezifische Komponenten mit in das OpenDesk hier integriert. Und ja, eine der Hauptkomponenten ist zum Beispiel der Open Exchange, der dann hier Single Sign-On aufgeht und wo ich hier mein Postfach noch verbunden habe, dann über IMAP allerdings. Wie auch immer, also das ist das System. Und dann gehen wir wieder hier in den Präsentationsmodus, sondern Fullscreen. Und ja, zum Projekt selbst. Die Entwicklung begann in 2023. 1500 Commits circa, 150 Releases, 70 Personen waren beteiligt, als ich das Git so analysiert habe. 27 Organisationen, also wir haben diese ganzen Open-Source-Vendor, Nextcloud haben wir genannt, Nordec ist dabei und es sind einige mit dabei, die ich jetzt schon genannt habe. BMI hat diese Plattform finanziert und da sind mehrere Millionen geflossen, um dann dieses opencode.de ins Leben zu rufen und da ist auch dann das GitLab integriert, das nicht nur OpenDesk hostet und die ganze CI mit Container Registry und whatnot, sondern da sind dann auch weitere Projekte gehostet, die eben in diesem Dunstkreis mitleben, wie F13, das ist so ein KI-Frontend und es gibt noch so eine weitere Kommunen-Open-Source-Lösung, da komme ich gerade nicht auf den Namen, aber ihr könnt euch das angucken auf opencode.de, da sind eben diese ganzen regierungsnahen Projekte gehostet und aufgehängt. Ja, wir in Marburg haben eine On-Premise-Lösung und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich Kollegen habe, die mir ein Kubernetes-Cluster bereitstellen auf Open-Source-Basis. Das ist Full HA mit 9 Knoten, also 3 Control Planes und 6 Workern. Wir setzen dabei auf K3S. K3S, das ist ein relativ SME, im SME angesiedeltes Projekt, SME-Bereich angesiedeltes Projekt. Für größere Installationen oder neue Installationen würde ich mittlerweile CubeSpray empfehlen. Allerdings haben wir das jetzt und es läuft trotzdem und deswegen, es ist nicht schlecht und es ist relativ slim und deswegen setzen wir es weiterhin ein. Und ich kann hier im Proxmox dann die einzelnen virtuellen Hosts sehen und anlegen. Wir benutzen da Terraform, um das auszurollen oder halt OpenTofu. Und auf Debian-Basis läuft dann da unser Kubernetes-Cluster in einem komplett Open-Source-Stack mit Ceph-Storage im Hintergrund und ohne die Leute, die da diese Basisarbeit verrichten würden, könnte ich einpacken und heute nicht hier stehen. Also man braucht schon Leute, die das betreiben können. Und selbst wir sagen, wir betreiben nicht gegen WWW, sondern betreiben nur im internen Uninetz. Und wenn wir gegen WWW betreiben würden, suche ich mir momentan Leute und Partner, die das mit mir machen wollen. Und das wird eventuell die GDGW, die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung in Göttingen, die dann das nochmal eine Nummer professioneller, nicht hier mit diesem K3S aufziehen, sondern dann halt eben richtig. Die haben da ein Team sitzen und machen das auch heute schon. Denn ihre Nextcloud zum Beispiel, die läuft auf Kubernetes. So wird's deployed. Es gibt ein Tool, das nennt sich Helm-File. Das wrappt nochmal Helm. Helm, das ist das Deployment-Tool, mit dem man eigentlich Kubernetes-Deployments installiert. Und um das nochmal zu orchestrieren, wurde also nochmal ein Wrapper drumherum geschrieben. Und ja, mit diesem man checkt das Git-Repo aus und dann mit diesem Einzeiler läuft Helm-File dann los und läuft durch diese ganzen Deployments und installiert die eben auf dem Kubernetes-Cluster. Es ist deklarativ. Ich bin dann hingegangen und habe mir noch mein eigenes Environment angelegt. Also normalerweise hat man nur das Default und ein Dev-Environment und ich habe mir das dann halt daneben gelegt für uns, dass wir ein HZ-Environment haben und mache dann meine Anpassungen in meinem eigenen Environment. Es gibt Charts, die man normalerweise nicht sieht. Und die kann man sich lokal auschecken und das war so einer der Schlüsselmomente. Also der erste Schlüsselmoment war, dass man sich für seine Volumes ordentliche Größen definieren muss. Die Größen, die im Standard Open Desk Deployment angegeben sind, die sind viel zu klein und da läuft das Deployment nicht mal durch, sondern man muss erstmal eine sinnvolle Größe angeben und dann geht's. Aber der zweite Fallstrick ist, dass man dann seine Helmcharts nicht sieht. Und im Repository unter Dev gibt es dieses Skript, mit dem man sich die eigentlichen Helmcharts dann wirklich runterladen kann und dann in die reingucken kann und dann erstmal zum Beispiel seinen Open Exchange sieht und da dann verstehen kann, was diese ganzen Volumes machen. Also Helm und Helm-File, das sind ganz viele Ersetzungen von Werten, die dann in diesen Helm-Files substituiert werden. Und um das besser zu verstehen, war das einer der Knackpunkte. Es gibt ein User-Import-Repository auf opencode.de, das haben die von Zendis oder wer das auch immer gemacht hat, daneben gelegt. Ich habe das jetzt bei mir auch auf GitHub in das OpenDesk Edu direkt ins Projekt integriert. Und das läuft wie folgt. Univention, die haben eine REST-API, um die ganzen User zu provisionieren. Ich kann das vielleicht... kann das vielleicht gerade mal zeigen, damit das klarer wird, was ich meine. Hier das ist die Univention-Oberfläche und hier sind die ganzen User angelegt. Und um diese User aus unserer Uni-Datenbank hier reinzubekommen, müssen die im OpenDesk einmal provisioniert werden, nennt sich das. Und das kann man entweder direkt über die API machen oder man nutzt eben dieses Skript, das ist ein Python-Ding, das die Provisionierung schon vornimmt und standardmäßig liegt nur ein Spreadsheet drin und wir haben das so adaptiert, also dieses Spreadsheet, die ODS-Datei, die wird dann nämlich in DataFrame umgeschrieben und dieser DataFrame wird dann halt prozessiert und das sind mehrere REST-Calls, die gemacht werden müssen, damit die User wirklich so provisioniert sind, dass sie tun, in allen Subprogrammen da sind. Und das wird halt durch dieses Skript automatisiert und was wir dann noch gemacht haben, wir haben dann nicht das Open Documents das Spreadsheet genommen, sondern wir haben dann unsere LDAP-Quelle genommen und haben die als für diesen Data Frame Import hergenommen. Es kann aber auch ein Demo-Modus verwendet werden. Jedenfalls sind wir da relativ weit mit der Provisionierung und nicht nur die Provisionierung ist ein Problem in größeren Organisationen, sondern auch die Deprovisionierung, weil Leute verlassen die Uni ja auch und Studierende insbesondere. Und deswegen sind wir dann noch weitergegangen, haben den Workflow noch weitergetrieben, dass eben Leute erstmal nach einer gewissen Zeit deaktiviert werden und dann auch gelöscht werden mit diesem Skript. Und da sind wir momentan noch in der Entwicklung, aber diese Dinge müssen natürlich mitgedacht werden, wenn man Groupware anbietet. Und ja, da bin ich, denke ich, nicht der Einzige, der das machen muss, sollte. OpenDesk hätte dann irgendwann einen Preis kriegen, einen Price Tag, also eine Preiskennzeichnung bekommen sollen. Und das wurde dann eine Weile verhandelt und ging hin und her und ging Monate. Und irgendwann hieß es dann 46 € pro User pro Jahr. Und dann habe ich einen Aufschrei gestartet und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Wir an den Hochschulen haben sowieso gerade momentan kein Geld. Wie könnt ihr irgendwie, das wären dann für uns in Marburg 2 Millionen pro Jahr gewesen für Groupware. Wie sollen wir das jetzt zusätzlich stemmen? Und dann ging ein offener Brief hoch bis ans Bundesministerium für Digitales und sonst noch mal was. Und ja, daraufhin ist aber halt nichts passiert oder relativ wenig. Und mit mir gesprochen hat sowieso niemand. Da haben auch noch ein paar Profs unterschrieben und vom ZKI ein paar. Und irgendwann habe ich gesagt, so, mir reicht es. Ich fork jetzt einfach die Community Edition, die es von OpenDesk frei verfügbar gibt. Und bastel da dazu jetzt noch meine zusätzlichen Open-Source-Anwendungen, die ich im Hochschulkontext brauche, wie Ilias, wie Moodle, wie Big Blue Button ist halt bei uns in Marburg gesetzt. Big Blue Button hat gegenüber Jitsi ein paar Vorteile, die für Lehrveranstaltungen interessant sind. Deswegen wollen wir das haben. Und ja, die Dateisynchronisation oder die Cloud, da ist mir die Nextcloud ein Dorn im Auge. Nextcloud ist halt auch einer der großen Preistreiber, wo diese 46 € zustande gekommen sind. Und auch der Open Exchange. Da sollte meiner Meinung nach, also auch die Open Source Software Vendors sind aus meiner Sicht gehalten, sich zu bewegen. Und dass ich da dann, oder auch der Bund kann sich doch nicht von der einen Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit stürzen. Und von dem her schlage ich momentan vor, Sogo als Alternative noch zumindest zu implementieren. Oder gerade hat sich hier mit ein paar Leute von Zabbix, glaube ich, gesprochen. Das habe ich mir erst vor ein paar Jahren das letzte Mal angeschaut, falls das momentan on vogue ist. Das Ding ist, dieses Sogo befindet sich momentan in der Entwicklung und es gibt eigentlich außer Open Exchange keinen richtigen Open Source Group Mailer, der wirklich verbreitet ist. Das ist Open Exchange und Sogo, was wir momentan haben, und vielleicht dieses Zabbix jetzt. Aber dann, ja, ansonsten wird es relativ eng und deswegen müssen wir aufpassen, dass uns die Kommerziellen nicht wirklich doch noch kassieren. Und ich kenne Organisationen, die haben schon einen Teil ihrer Userbase an US-Organisationen verloren und müssen jetzt zurückrudern. Deswegen ist Vorsicht geboten. Ich habe das also geforkt, es ist auf GitHub zu sehen. Ich habe Ilias integriert, das läuft. Ich kann hier runterscrollen und in einem Single Sign-On dieses Ilias starten. Das ist auch eine Neuerung, dieses Ilias, das lief bisher anscheinend nicht auf Kubernetes. Ich habe es jetzt halt mal zum Laufen gebracht. Das könnte man sich mal nochmal angucken, aber da bin ich mit diesen Ilias, wir haben Ilias-Leute bei uns sitzen, das gucken wir uns nochmal genauer an, ob das Hand und Fuß hat, und dann können das eventuell auch andere Hochschulen auf Kubernetes-Basis nutzen und müssen nicht sagen, wir können nur Docker Compose, weil das ist ein Dead End am Ende. Und ups. Dann gehen wir noch weiter. Ja, das sind die Komponenten, habe ich schon genannt. Das Open Cloud, also da würde ich mit den Open Cloud Leuten auch wirklich gern sprechen. Vielleicht kann mir ja da der ein oder andere auch helfen, das zu integrieren. Und ansonsten, ja, das ist der Ablauf, wie der Single Sign On aussieht. Also die Leute loggen sich erst in diesem Portal ein, klicken auf die Kachel, dann läuft der Shibboleth Service Provider los, guckt beim eCloak, wer ist denn das? Er hat dann dort die Identität und ja, leitet das weiter an das Ilias Dashboard. Und das ist ein bisschen komplex, aber mit AI-Hilfe durchaus hinkriegbar und mit den Blueprints, die ich zur Verfügung stelle, jetzt hier frei verfügbar auf GitHub, niederschwellig, kann eigentlich jeder teilnehmen und mithelfen, seine Lieblingsanwendungen hier mit ans Laufen zu bekommen und mit zu integrieren. Das überspringe ich einfach mal, das ist, denke ich, relativ uninteressant momentan. Es gibt halt ein paar Probleme, die zu beachten sind. Wer mitmachen möchte, hier ist die Kurzanleitung, einfach das Git-Repository bitte klonen und Helmfile apply in einer Kubernetes-Umgebung ausführen. KubeSpray ist, wie gesagt, die von mir momentan favorisierte Lösung, um Kubernetes bereitzustellen. Aber da gibt es persönliche Präferenzen. Die Netzwerkkonfiguration ist ein Ding, über das wir sprechen können. Das war standardmäßig Ingress Nginx. Das wurde allerdings von Google-Seite deprecated vor kurzer Zeit. Und ich habe das jetzt so weit migriert, dass die ganzen Ingresses, also das könnte man als Reverse-Proxy-Alternative verstehen, wenn man aus der Webserver-Welt kommt. Das ist eben das, diese Ingresses, die leiten die Anfragen an die entsprechenden Container im Kubernetes-Cluster weiter. Und das muss jedenfalls ersetzt werden und das wurde mit Nginx gemacht und jetzt macht aber K8S den großen Switch und sagt, wir machen HA-Proxy und ich finde das toll, also HA-Proxy hat auch in der Webserver-Welt für mich oder in der Proxy-Welt für mich immer gut funktioniert und das jetzt in Kubernetes zu integrieren, macht aus meiner Sicht nur Sinn und deswegen auch hier und auch in diesem OpenDesk Edu, das ich bereitstelle und das könnt ihr euch gerne angucken und mir gerne Kommentare geben, ob das noch irgendwie besser zu machen ist oder ob man da noch was anders machen könnte. Ich habe Monitoring integriert, das sieht man auch nicht unbedingt so im Standard OpenDesk. Also ich habe mir dann ein paar Dashboards gebaut, okay, die sind jetzt gerade, sieht man sie nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich irgendwie im WLAN bin oder sonst was, aber ich habe ja den Screenshot, der beweist zwar nicht viel, aber solche Dashboards sich zu bauen, das geht auch AI unterstützt, relativ einfach und komfortabel. Das macht, denke ich, Sinn und ihr könnt im Zweifel auf meinen anfangen, aufbauen und euch da weiterentwickeln. Ja, es gibt Tags, die das Zendis vergibt. Die springen dann immer von Version 1.12 zum Beispiel auf 1.13 war jetzt das letzte. Hier ist der Workflow zu sehen, wie man updatet. Das geht relativ problemlos. Es dauert halt nur eventuell lange, wenn man auf einer nicht unbedingt performanten Hardware unterwegs ist. Im Zweifel muss man das mehrfach ausführen. Das habe ich anfangs erlebt, dass man einfach dann dieses Helm-File mehrfach die Deployments übereinander wirft, bis sie laufen. Das ist ein bisschen unschön. Man kann auch parallelisieren. Das habe ich, glaube ich, dem Zendis sogar irgendwo in opencode.de in den Commit rein, in eine Diskussion reingeschrieben, dass man dieses Helm-File mit gewissen Parametern aufruft, um dann die einzelnen Deployments parallel aufzurufen. Da müsste ich jetzt im Zweifel nur mal in diesen Commit reingucken. Irgendwann, wenn es dann einmal läuft, dann ist es gar nicht mehr so schlimm jedenfalls. Ja, das habe ich gesagt. Diese Buffer-Sizes und auch diese Max-Headers, die sind relativ interessant. Da hatte ich mal in der frühen Entwicklungsphase Probleme, dass wenn der Proxy nicht einen groß genugen Buffer oder Header hat, dass dann die SSL-Zertifikate nicht richtig durch den Proxy übertragen werden, wenn die zu groß sind. Da habe ich dann die SSL-Zertifikate sicher gemacht. Die sind standardmäßig nicht sicher im OpenDesk, die sind zu kurz. Dann passen aber die Default-Proxy-Header nicht und müssen vergrößert werden, damit da auch die SSL-Zertifikate einmal ganz reinpassen. Weitere Dinge, die jetzt von mir angegangen werden müssen, sind insbesondere institutionelle Hürden. Wir an der Uni müssen uns mit dem Datenschutz auseinandersetzen, mit AVV-Verträgen, mit Lizenzcompliance, und da wird hoffentlich nicht von mir, werden intensive Gespräche mit der Rechtsabteilung geführt werden müssen. Der Personalrat muss nicht nur bei uns an der Uni immer mitgenommen werden, wenn es an eine gewisse Organisationsgröße geht. Da gilt es, Überzeugungsarbeit zu leisten und zu verdeutlichen, warum es sinnvoll ist, hier eventuell eben doch zu zentralisieren, zu einem gewissen Grad, und eventuell auch Skaleneffekte zu nutzen. Ich meine, wir sind momentan in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Die Unis haben kein Geld. Jetzt müssen wir versuchen, das, was wir haben, sinnvoll zu nutzen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Lasst uns nicht über Religion und Politik sprechen. Unsere Verwaltung hat Microsoft-Präferenzen. Da gibt es auch Überzeugung zu leisten. Und Formatkompatibilitäten sind eben immer noch Fragestellungen, auch eventuell halt Richtung DATEV oder Richtung SAP. Da müssten wir uns eventuell auch noch mal unterhalten und halt nachjustieren. Aber das scheint mir lösbar. Und ja, wir müssen überlegen, was kostet uns das Ganze. Das ist natürlich auch nicht unrelevant. Deswegen möchte ich als nächste Schritte bei uns an der Uni einen uniweiten Pilotbetrieb starten. Wir hatten das bisher jetzt nur im Rechenzentrum. Jetzt geht es eben weiter, und ich möchte aus den einzelnen Stakeholdergruppen, also Verwaltung, vielleicht mal eine Arbeitsgruppe, eine studentische Vereinigung. Es gibt verschiedene Stakeholder, die verschiedene Einsatzzwecke haben. Von denen möchte ich mir repräsentative Gruppen sammeln und dann gestaffelt skalieren und klein anfangen und dann größer werden. Solange wir nicht live drauf sind, muss halt eine klare Trennung stattfinden zu den Produktivsystemen. Das ist wichtig. Das versuche ich über Warnmeldungen und so weiter schon abzubilden. Und dann muss evaluiert werden, geschaut werden, was sind die Anwendungsfälle, was sind die einzelnen Prozesse. Da geht es dann ans Eingemachte, um diese Prozesse dann eben möglichst gut abzubilden in der neuen Software. Und ja, ich bin schon am Ende. Zum Schluss bleibt mir nur der Aufruf, mitzumachen. Die Leute, wenn universitäre Admins mit im Raum sind, möchte ich euch bitten, schaut euch das GitHub-Repository an, schaut, ob da Software drin ist, mit der ihr euch identifizieren könnt, wo ihr sagt, das macht Sinn, dass wir das mit in eine Plattform integrieren, die eine zentrale Anlaufstelle ist an der Uni, wo alle digitalen Arbeitsplatzdienste gesammelt sind. Und das kann aus meiner Sicht schon der Keycloak als IDP sein und Identity Provider mit eben dem Stack, den ich zum Beispiel hier vorschlage, und das muss nicht zwingend dann immer eine Option sein, auf die gesetzt wird, sondern dann können die Unis eventuell auch sagen, ja, und wir setzen uns jetzt dran und kümmern uns um Soho. Ich weiß, hier in Chemnitz wird zum Beispiel auch Soho eingesetzt. Wir haben jetzt erst, ich habe vor 2-3 Monaten jetzt erst bei uns in Marburg dem alten Horde den Stecker gezogen und das auf Soho migriert, weil es nicht mehr tragbar war. Und aber ja, so muss das Zabbix könnte auch eine Option sein. Ich bin da offen und ja, suche eigentlich halt Leute, die Lust haben, sich ja mit Kubernetes zu beschäftigen, sich mit diesen Open Source Tools zu beschäftigen, das zusammenzubauen und eventuell dann auch mit den Vendern halt nochmal in Kontakt zu treten. Nur so, wie das Open Desk momentan angeboten würde, war das für Hochschulen eben keine Option. Und da müssen wir uns halt nochmal überlegen. Wir brauchen, denke ich, nicht nur digitale Souveränität, sondern auch irgendwie digitale Agilität. Und auch wir im Open-Source-Umfeld sind, denke ich, gut beraten, wenn wir uns die Möglichkeiten, die uns die künstliche Intelligenz heutzutage bietet, nutzen und daraus unsere Schlüsse ziehen, was wir mit AI machen können. Und das stellt natürlich einige Geschäftsmodelle auf den Kopf. Und das ist, denke ich, auch dann schon sind meine abschließenden Worte. Und dann würde ich gerne schon zu Fragen übergeben.
Herzlichen Dank, Tobias, für den spannenden Vortrag. Ich würde mal, ihr kennt das System, das Mikrofon rumreichen, damit es die Leute im Stream auch hören. Du hier vorne hast als erstes die Hand gehoben, ich reich's dir mal.
Ja, Glück auf. Steve Leibel von der TU Freiberg. Wir haben in der Tat dasselbe Problem, wir haben es evaluiert. Und am Ende war die Zahl, was uns das Open Desk kostet, mehr als das, was wir momentan ausgeben. Und das war furchtbar. Also das ist regelrecht demotivierend, wenn man überlegt, dass das mit unseren Steuergeldern bezahlt wird.
Ja.
Das heißt also, die Frage nach einem Edu-Rabatt, die hast du auch schon gefragt und rennst du ja gegen geschlossene Wände bei Open Desk.
Also wir haben das hier ins Leben gerufen, ja, vom ZKI, und da sind dann eben mehrere Profs, ich habe das vorkonzipiert, ja, und die da haben das dann als offenen Brief an unseren Herrn Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung eingekippt, aber ich habe bisher nicht gehört, dass das irgendwie an offene Türen gestoßen ist. Ich meine, die machen was auch auf EU-Ebene und auch Sovereign Cloud Stack, ohne Frage, aber bezüglich Open Desk sind da die Stimmen noch relativ ruhig geblieben. Eben vielleicht auch gerade deshalb, man muss halt auch trotzdem, man darf sich ja nicht das Geschäft kaputt machen. Ich denke, das ist aber.
Genau, da kommen wir zu der Frage noch, war ja nur Vorbereitung. Macht es Sinn, dass wir hier noch weiter mit versuchen, das in den ZKIs rumzutreiben, dass wir da noch mehr Unterschriften
sammeln? Bitte, ja, also ja, auch beim AK, ich bin jetzt erst dann Ende April beim AK Cloud. Und wir wollen das einfach in der CE jetzt betreiben. Wir brauchen das nicht. Und im Zweifel, wenn die von Open Exchange und Nextcloud sagen, wir wollen das und das an Lizenzkosten, ja, dann verhandeln wir, dann binden wir Open Cloud und Sogo ein und dann verhandeln wir mit denen.
Genau, ne, selbes Problem. Wir müssen zentral verhandeln und nie immer einzeln. Ein weiter Plan, dass das ein Fork wird wie bei Privacy Idea zu Edu MFA, ist jetzt aber noch nie geplant. Also im besten Falle kriegen wir damit ja Leute nur bewegt, ne? Mit eurer Idee oder mit deinen Möglichkeiten.
Was heißt bewegt? Also wir gehen jetzt in Evaluation. Wir brauchen diese Exit-Strategie. Die ist von den Datenschützern in die Empfehlungen für die Leitungsebenen reingeschrieben worden. Wenn die Leitungsebenen, wenn mein Unipräsident jetzt sagt, ich evaluiere keine Exit-Strategie, dann muss er das verantworten, wenn er nachher die Kosten von, was weiß ich, auf sich zukommen sieht und irgendwie Nachwartungskosten hat für Compliance oder sonst was, wenn Microsoft irgendwas macht, was wir heute noch nicht absehen können.
Ja, es ist einer der Fälle, wo ich mich ganz selten mal über Open-Source-Software aufgeregt habe. Wo fange ich an? Also Open Desk ist ja ein eigentlich völlig unterfinanziert in der Entwicklung gewesenes Produkt, was wider Erwarten plötzlich erfolgreich und funktional war. Und dann kommt halt die Frage, was kostet es uns als Hochschule? Und natürlich, und das würde ich dann auch gleich nochmal zurückfragen, kann man das kostenlos on-premise selber betreiben? Man kann es so, wie es ist, also mit allem, was da drin steckt an Nextcloud und Open Exchange, tatsächlich kostenfrei betreiben. Aber natürlich wollen die Hochschulen nicht selber was an der Software frickeln, sondern die wollen einen ordentlichen Support haben, so wie sie das woanders halt auch haben. Ja, und deswegen dieser Brief an den Minister völlig berechtigt, finde ich. Es ist natürlich legitim, mit Open Source Support Geld zu verdienen. Das mache ich selber und das steht gar nicht unter Frage. Aber wenn man die Preise doch recherchiert, wogegen trete ich an? Ich trete ja nicht an gegen dieses Microsoft Office bei Firmen oder in der Verwaltung, sondern ich trete an gegen eine kostenlose, also natürlich subventionierte Variante, die Hochschule nichts kostet. Und dann soll ich jetzt begründen, warum soll ich jetzt umsteigen, etwas riskieren, etwas Neues machen. Datensouveränität, klar, aber etwas, was jetzt mehr Geld kosten soll als vorher. bei einem Produkt, was grundsätzlich kostenlos ist. Also da stimmt die Preisstruktur tatsächlich nicht. Ich denke, da sollten wir mit den Supportfirmen auf jeden Fall reden. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, dass die Edo-Variante, ja, die hat jetzt viele tolle neue Features, die will ich unbedingt haben. Wir haben auch Big Blue Button, ja, das soll rein. Das bieten die Firmen nicht an. Die bieten es nur so an, wie es aus der Box kommt. Aber da haben wir doch eigentlich das gleiche Problem. Es muss jemand supporten. Gibt es da jetzt irgendwelche Bedingungen, die ein Supporter erfüllen muss bei OpenDesk? Warum das so teuer sein muss? Und was wäre jetzt bei der Edo-Version anders? Das heißt, wo kann ich Daten-Supporter finden, der das deutlich günstiger oder sogar kostenlos für mich hostet oder wartet?
Also zunächst mal die OpenDesk Community Edition. Das ist das Repository, so wie es auf OpenCode verfügbar ist. Und das bedeutet, dass auch die Nextcloud keine Einschränkung bezüglich der Userzahlen hat, so wie dass das All-in-One-Image hat. Ich dachte am Anfang zum Beispiel auch, oh, das All-in-One-Image, sind es jetzt 100 oder 200, ist egal, das hat eine gewisse Usergrenze. Und das kann ich dann mit meinen 30.000 Studis natürlich nicht machen. Es kommt und auch der beim XWiki ist es zum Beispiel so, dass der LDAP-Adapter eigentlich die Business-Abgrenzung ist und nur gegen Geld zu haben ist. Aber im Kontext von OpenDesk sind die Lizenzen für die Images so, dass diese Nextcloud-Variante und auch das XWiki mit dem LDAP-Adapter Community Editions sind und so verwendet werden können. Aber das OpenDesk, wie es in dieser Community-Variante verfügbar ist, das ist für eine Hochschule zum Beispiel oder auch für, egal welche größere Institution über, sagen wir mal, 10.000 User, ist das sowieso das falsche Deployment, weil dann natürlich die Einzelanwendungen skaliert werden müssen. Der Open Exchange, so wie er ist, der kommt mit einem normalen DAF-Cut. Der DAF-Cut, der hat kein HA-Backend. Aber für 30, 40, 50.000 User brauche ich aber einen Mail-Server, der HA ist. So. Und dann müssen wir uns überlegen, wollen wir überhaupt einen DAF-Cut? Oder morgen ist ein Stalwart-Vortrag, habe ich mir sagen lassen, den ich mir anhöre. Und also das sind jede größere Umgebung, jede größere Organisation braucht ihre Custom-Installation, ihr Custom-Deployment. Und da muss sich niemand was vormachen. Das ist auch bei Microsoft und bei Google nichts anderes. Google Air-Gapped ist genauso auf die Organisation angepasst. Und dann wird geguckt, wie viele User und dies und das. Und da, es geht ja bei den Lizenzen nicht mal mehr um die Anzahl der User allgemein, sondern es geht darum, wie viele Active Seats habe ich. Weil das ist ja das, was mich hardwaremäßig dann nachher einschränkt. Und dann muss ich Statistiken fahren oder schätzen, was sind meine Active Seats. Und so sind auch die Lizenzmodelle gestrickt. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, für eine kleine Organisation oder auch für SME, stelle ich mir das OpenDesk schon vor, oder für so eine kleine FH oder so mit 2.000, 3.000 Usern, wo alles in einem Pott laufen kann, ja, gut, aber so für eine richtige Uni oder sonst was muss es individualisiert werden. Und wer kann es machen? Ja, B1 kann es machen und der Thorsten Rösner, der das hauptsächlich gestrickt hat. Und ich werde mich jetzt im Nachgang an die Linux-Tage mit dem Thorsten Rösner unterhalten. Und vielleicht dann noch mit ein paar anderen Leuten. Und ich glaube, da werden wir Supportstrukturen finden.
Moin, hier oben. Vielen Dank für den Vortrag. Ich finde erstmal so als Kommentar, dieser Vergleich kostenlos und jetzt hier 45 Euro mehr, also der hinkt halt total. Schlussendlich nötigt ihr halt eure Studenten dazu, mit den Daten zu bezahlen bei Microsoft und Co. Das muss man halt einfach mal dagegen halten. Dann haben wir es jetzt hier mit einer Struktur oder mit dem Infrastrukturanbieter zu tun, der, neu ist. Ne, woher sollen die Erfahrungen kommen? Die haben noch nie mit großen Gruppen wirklich gearbeitet, schon gar nicht mit Hochschulen. Das ist ja jetzt alles im Aufbau. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Bewegung drin, wenn man da halt auch mit konkreten Ideen und Vorschlägen auf die Leute zugeht. Eine Frage hätte ich, ihr betreibt das jetzt selber, was sind denn dort die Gegenkosten, was ihr da an Aufwand habt, mal realistisch? Also neuen Nodes, die er da betreibt, das ganze Personal, Staff, die Ressourcen, die da einfach aufgewendet werden müssen. Gibt es da Statistiken?
Moment, jetzt wollte ich zu dem ersten was sagen. Was war dein Einstieg nochmal? Fang nochmal mit deinem Einstieg an.
Der Einstieg war das Vergleich einer Kosten. Also ne, das ist ja hier quasi das Pool-Angebot eines Drogendealers. Sorry.
Und hier wollte ich dir zeigen, ja, und da das Problem ist, unsere Verwaltung hat Fehler begangen bei der Lizenzvergabe in der Vergangenheit. Diese A3-Lizenzen, die beschafft worden sind, die sind halt beschafft worden und jetzt haben wir sie. Also sie sind nicht kostenlos, aber sie wurden halt beschafft. Und was es jetzt gibt, und das wollte ich zeigen, und jetzt habe ich wieder meinen Faden gefunden, es gibt jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, und das ist neu, das habe ich euch auch ganz unten in den organisatorischen Ressourcen, gibt es jetzt hier diese Verträge, wie die öffentliche Verwaltung Beschaffungsprozesse zu gestalten hat. Und jetzt ist die politische Diskussion schon, mein Gott, das Kind ist im Brunnen gefallen, wir haben diese Microsoft-Lizenzen jetzt, ja. Aber also da muss jetzt mittlerweile auch drauf geachtet werden. Und jetzt, um darauf zurückzukommen für den Betrieb, was wir haben, wir brauchen ungefähr, ich habe jemanden, der kümmert sich um Proxmox, also um den Server. Ich habe jemand und zwei Leute, die kümmern sich ums Cluster. Also das sind irgendwie, kann man sagen, wenn man das jetzt hochrechnet, ja, zwei Personen, die Fulltime so ein Cluster mindestens warten müssen, dass ich es als Universität im Zweifel, wenn das tatsächlich Fulltime machen, würde ich mich da auch trauen, gegen WWW zu stellen. Aber das ist so, also im Jahr, wenn du so ein Cluster mit Hardware, naja, musst du schon eine halbe Million auf die Seite stellen, um irgendwas. Aber ja, mein Gott, als Organisation, jetzt die Frage, wie groß, der eine lacht über eine halbe Million, der andere, der kriegt Schnappatmung.
Wie groß ist die Nutzerzahl?
Wir sind momentan in der Evaluation. Wir evaluieren nur. Das ist geschätzt. Ich kann dir das nicht. Also wenn wir für 30.000 auf das Cluster der GDGW gehen, dann wird da, was weiß ich, für den Clusterbetrieb eine Person oder anderthalb Personen oder sonst was veranschlagt werden müssen.
Gut, aber den Cluster, den ihr jetzt betreibt, wie viel könntet ihr da drauf fahren? Dass ihr Probebetrieb seid, ist klar.
Ach so, na, das kommt ja, das Cluster, das ist ja noch, also das kommt auf das Cluster ja drauf an. Also du kannst sagen, du brauchst für das OpenDesk, ich habe mir das mal ausgerechnet, du brauchst für das OpenDesk, was weiß ich, in einer kleinen Testinstallation kommst du sicher mit 64 GB RAM und 20 CPUs hin oder so. Aber jetzt, das kommt ja drauf an, wenn tatsächlich deine User dann das Collabora oder die Nextcloud nutzen, dann musst du das skalieren, dann brauchst du ein größeres Cluster. Und dann, pro User, 2 Millionen pro Jahr, also für 2 Millionen pro Jahr, naja, also... Also momentan, ich kann ja keine Preise nennen, aber wir wollen, für uns ist es unrealistisch, das über 15 Euro pro User pro Jahr zu machen. Also ich bin Schwabe, aber trotzdem, da liegt meine persönliche Schmerzgrenze. Ja. Unter über 15 Euro braucht keiner verhandeln. Und ansonsten wird die Software rausgeschnitten und wird eine Software verwendet, die im Zweifel weniger Features hat.
Ich würde das mal den Fragen hier vorne weitermachen.
Also ich kann da auch anknüpfen, weil also für uns sind 18 Euro zum Beispiel auch zu teuer. Ich bin hier. Ich wollte fragen, mit wem ihr gesprochen habt. Also ich habe jetzt gesehen, also der Brief ging ja ans Ministerium direkt. Aber die Frage ist, ist das der richtige
Adressat? Das war das ZKI, die verhandelt haben. Zendis und ZKI haben verhandelt. Und die sind auf diese monströse Summe gekommen. Und dann, ich bin nicht mal im ZKI, da habe ich dann, ich habe gefragt, weil es war ein monatelanges Gemauschel. Ich habe gefragt, was sind die Preise? Irgendwann hat mir mal irgendjemand eine Liste gezeigt mit diesen 46, und da habe ich gesagt, so, mir reicht es jetzt, ich mache auf LinkedIn einen Aufschrei, das kann nicht sein. Und daraufhin haben sich dann haben sich dann ein paar Leute zusammengefunden, die mir beigepflichtet haben. Und also das ist von Zendis und ZKI, oder beziehungsweise sind diese ganzen, das Vendor-Konsortium, das mit dem ZKI verhandelt und das mit Zendis verhandelt und Zendis, die mit dem ZKI verhandeln. Und ich stehe daneben und sehe 46 Euro pro User pro Jahr und kriege einen Krampf.
Ja, weil für mich ist, also ich habe auch mal mit dem Zendis darüber gesprochen, als interessierte Person, die darüber nachgedacht hat, das eventuell für jemanden bereitzustellen. Und ich habe das Angebot bekommen, 18 Euro. Wie gesagt, für mich sind 18 Euro auch schon zu viel. Aber es ist ja eine krasse Spanne einfach. Und es interessiert mich dann einfach, wie es dazu kommt, dass euch 45 Euro vorgeschlagen werden, mir 18, egal wem jetzt welches zu viel ist. Und dann aber quasi auch sich ja mehrere Interessen oder eine Interessengemeinschaft bildet, die scheinbar auch nicht zu einem besseren Ziel kommt, während ich dann wiederum höre, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg Open Desk für die Schulen eingeführt wurde. Und da scheinbar, auch noch eine interessante Information, zu einem Festpreis für 33, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich 40.000 Lehrkräfte oder irgendwie sowas?
Nee, 160.000 sogar.
Sogar so viel, okay. Ja, und das ist ja dann, also das wäre ja voll attraktiv.
Das ist ein Koordinationsproblem. Die bei Zendis, die waren überrannt oder sind immer noch überrannt und haben zum Beispiel auch uns als Hochschulen überhaupt nicht als Zielgruppe auf dem Schirm gehabt. Und wir haben aber, das Ding ist, wir haben ja in Deutschland alle das Problem, dass wir jetzt diesen Migrationszwang haben oder nicht nur in Deutschland und aber nicht in die US-Cloud wollen. Und naja, dadurch ist das Produkt dann ziemlich gehypt worden und die kommen jetzt damit immer noch schwer zurecht. Und es geht nicht um Technologie, sondern es geht dann wahrscheinlich auch um Skills, die richtigen Leute zu finden und die dann erstmal einzuarbeiten und sonst was, das erstmal hoch zu skalieren. Nicht jeder kann einen Kubernetes-Cluster administrieren. Und die Einstiegshürden, die sind halt doch, das ist nicht mehr, Emacs lernt man auch nicht an einem Tag oder wie Ei. Aber also, das ist ein koordinatorisches Problem und 15 Euro ist, denke ich, das, was wir und die nochmal von der GDGW, die haben bereits die Betriebserfahrung, wie man zum Beispiel einen Open Exchange auf Kubernetes-Basis betreibt oder eine Nextcloud und die haben auch die Erfahrung, was diese Active Seats angeht, mit was sie rechnen müssen im Hochschulkontext. Und dann kommen wir eben auf so eine Price Range und das können, ich weiß jetzt nicht, wo du herkommst, aus welcher Ecke oder ob Öffi oder sonst was, aber da könnte da auch irgendwas unter 15 Euro muss es halt sein. Und ansonsten müssen wir halt Druck machen, dass es unter 15 Euro wird, wie gesagt. Also
mit der aktuellen Haushaltslage, sage ich ganz ehrlich, also selbst 15, 18 Euro ist halt für mich viel.
Also vielleicht kann man es halt auch drücken, also auf irgendwie 10 oder 11 oder sonst was. Und dann,
So, wir haben jetzt noch 2 Minuten für 2 Fragen. Mal gucken, ob wir die noch unterkriegen.
Hi, ich mache es auch ganz flott, weil meine Hochschule auch die krasse Idee gehabt, Ende letzten Jahres ist mein Microsoft 365, ist eine gute Idee. Aber mich interessiert, weil wir haben die Academic Cloud ja auch noch, das ist ja in der GWEG. Genau. Wäre das nicht eine gute Alternative?
Ja, also nein, wir sind ja gerade dran, das dort zu integrieren oder das dort mit, die haben ja, weil ich mache jetzt die sind da dran, das in die Academic Cloud mit zu integrieren oder halt zu gucken, was sind jetzt welche Stücke, wo wir wo rausschneiden und wie wir das zusammenkriegen.
Okay, und, weil die läuft ja gut und von daher.
Genau, und auch Saya
muss man halt sagen, guck, da gehen wir halt dorthin
also, und kann Saya AI, was die anbieten, nur empfehlen. Also auf dem ist das ganze gefußt. Ja, hätte ich die in Göttingen nicht. Ich hätte keine Chance, AI zu benutzen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass die Daten im Zweifel irgendwie abfließen oder sonst was. Und für uns im akademischen Kontext, ja, kann ich nur wärmstens empfehlen, mal mit den Göttingern zu reden.
So, dann haben wir die letzte Frage hier drüben nochmal.
Ja, ich hätte dazu einen Vorschlag. Ja, es handelt sich hier um Open-Source-Produkt. Das ist an sich kostenlos. Das heißt, man muss gar nichts bezahlen, wenn man alles selber macht. Das wollen wir aber nicht. Jetzt hat Zendis halt so seine primären Dienstleister, die haben auch mitgemacht an dem Produkt. Das ist ein tolles Produkt. Aber wenn die halt im Moment auch durch Zendis vermittelt keine anderen Zahlen aufrufen, dann würde ich vorschlagen, jede Hochschule soll ihren persönlichen Dienstleister, ihr habt ja alle einen fürs Rechenzentrum, der Rechner macht, der Cluster macht. Fragt mal, was der er verlangen würde, für zum Beispiel, um die Edo-Version von OpenDesk zu hosten, für die Benutzer zu administrieren, dauerhaft zu maintainen. Ja, also an Zendes vorbei. Ja, ich glaube, da kommen auch ganz andere Preise raus und die werden nicht zwangsläufig an Benutzer gebunden sein, sondern halt, man kennt seinen Dienstleister und jeder darf das. Ja, jeder Einzelentwickler, jede Firma darf OpenDesk in jeder Version maintainen. Ja, ich denke, das wäre ein Ausweg. Der ist halt ein etwas ungewöhnlicher. Man kennt es so, ein Produkt, eine Firma. Aber das haben wir bei Open Source nicht. Man kann sich seinen Dienstleister aussuchen. Dann sucht euch einen aus, der vernünftige Preise hat. Das wäre mein Plädoyer.
Das Ding ist nur, diese Dienstleister, die es wirklich können, die sind relativ rar gesät.
Das ist ein schönes Schlusswort. In dem Sinne, Tobias, ganz vielen Dank. Du hast jetzt 20 Minuten nochmal den Fragen gestellt.